Hey, du wundervolle Seele. Vielleicht wünschst du dir schon länger, überall und ganz flexibel mit mir zu praktizieren. Mit Yoga, Meditation, Ritualen und kleinen Momenten der Achtsamkeit für deinen Alltag. Genau dafür habe ich die Wanda Badwal Yoga App kreiert. Dein Zuhause für gelebte Spiritualität. Gemeinsam mit meinem wundervollen Teacher-Team findest du dort Yoga, Meditation, Achtsamkeit, Rituale und inspirierende Journeys. Alles an einem Ort, liebevoll gestaltet für deinen Alltag. Und im Community-Bereich sind wir wirklich verbunden. Ich teile dort Impulse zu unserem jeweiligen Monatsthema, lese eure Beiträge, antworte auf Fragen, ein Raum für echte Nähe und Austausch unter like-minded people. Hol dir jetzt die Wanda Badwal Yoga App und werde Teil dieser besonderen Community. Den Link findest du in den Shownotes. Ich freue mich sehr, dich dort ganz bald auf der Matte zu sehen.
Ich weiß ja, dass du noch viel mehr als ich einfach dieses urbane Leben so genießt, mit dem französischen Fahrrad durch die Stadt fahren, mit Korb vorne drauf, ins Café. Das liebst du, ja? Du hast mir immer davon berichtet, als wir in München waren. Ich liebe es, mit dem Fahrrad durch die Stadt zu fahren.
Ja, das sind für mich absolute Glücksmomente, mit dem Fahrrad durch die Stadt zu fahren, Musik zu hören. Herrlich. Und so Inspiration von außen bekommen, einfach von dieser Lebendigkeit. Und wenn ich halt mich nicht anstrenge und mal von dieser Farm runterkomme, dann sehe ich manchmal auch niemanden eigentlich so am Tag, keinen anderen Menschen. Halt ein paar Bienen oder so, ne? Und der Hahn kräht oder so. Aber es ist dann schon, man kann dann auch so ein bisschen einsam sein. Und gleichzeitig bin ich sehr, sehr gut im Loslassen tatsächlich. Und irgendwie auch die Energie an einen Ort zu bringen. Also das war für mich auch nochmal so richtig so, okay, das ist jetzt ein Commitment auch mit diesem Zumachen einer Tür, wirklich eine Tür zu öffnen, zu, ja, wir leben jetzt in Portugal, ja, wir ziehen in dieses Haus und wirklich zu sagen, das ist jetzt auch, ja, wir bringen alle Energie in einen Ort und tatsächlich fühlt es sich sehr gut an.
Willkommen zu Remember Who You Are, ein Podcast, um dich daran zu erinnern, wer oder was du in der Tiefe wirklich bist. Ich bin Wanda und ich freue mich, gemeinsam mit dir die faszinierende Welt der Spiritualität, des Yoga und der persönlichen Weiterentwicklung zu entdecken. Zu hören und zu erfahren, wie wir mehr Liebe, Balance und Erfüllung in unserem täglichen Leben integrieren können. Schön, dass du hier bist.
Okay, ihr Lieben, also es gibt kein großes Auftaktgelabere, das habe ich hier gerade als Befehl bekommen, aber wir haben es endlich geschafft. Es ist heute der 23. Februar 2026 und es ist unser Portugal Ankommenstag. Wuhu!
Wow.
Yay. Wir sind vor 4 Jahren hier gelandet und ich habe es geschafft, an diesem Tag genau Marcel vors Mikrofon zu zerren. Hallo.
Yay. Hallo zusammen. Ja, wir sind ja ausgewandert mit unserem Campingmobil, mit dem Sprinter. Und den hatte ich ja ein paar Monate vorher gekauft. Und da war ich beim Landratsamt Starnberg. Dann durfte ich mir das Kennzeichen aussuchen. Mhm. Da habe ich mich für ein Y entschieden. SDA Y 2322 steht da drauf. Also der 23.02.2022 war der Ankommenstag.
Stay, also.
Und stay. Genau, zusammengefasst heißt es Stay. Und es war damals die Hoffnung sozusagen. Ja, wir sind erstmal weggefahren und wenn immer wieder erinnert, wenn wir hier draußen unseren Campingbus sehen, da steht Stay drauf.
Genau.
Genau. Was ist denn in der Zwischenzeit passiert? Es gab schon genug Momente, wo wir das in Frage gestellt haben, oder?
Genau, es war nicht immer so klar, ob wir wirklich stayen, ob wir wirklich bleiben. Aber um unsere Zuhörer erstmal so ein bisschen abzuholen in unser Leben, in unseren Alltag, beschreib doch mal kurz so deinen Tag bisher. Was hast du heute schon gemacht? Wie bist du aufgestanden? Wie ist das Wetter? Wie geht's dir gerade?
Also es gibt immer so ein paar Portugal-Momente, die den Alltag beeinflussen. Das ist gar nicht so selten, wie vor ein paar Tagen, wo der Strom wieder ausgefallen ist, wo ich dann, es war dann auch sehr kalt hier jetzt gerade, ja.
Dann bist du, glaube ich, 6 Mal nachts aufgestanden und hast dir Feuerholz nachgelegt.
Sehr regnerisch und Feuerholz nachgelegt, dass es nicht zu kalt wird hier drin. Dann kam das erste Sonnenlicht rausgelaufen aufs Land, geguckt, wo ist der Strom ausgefallen, was ist passiert. Es gibt hier immer noch so viele Möglichkeiten, weil wir noch nicht ganz fertig sind mit dem Bauen. So ein paar improvisierte Boxen, wo man immer irgendwie drunter schauen muss, aber nichts war der Fall. Und dann bin ich die Straße entlang gelaufen und dann sieht man, dass die Überleitungen abgeschmort waren. Dann bist du damit beschäftigt, alle möglichen Zähler wieder zuzuschließen, versuchen jemanden zu erreichen.
Also hängen dann wirklich so, um das so wirklich ein bisschen bildlich zu machen, also wirklich so Indian-Style, die Die Elektroleitungen hängen hier so vom Mast runter, da ist einfach so ein Kabel, das hängt dann da so durchgeschmort.
Genau, genau. Zum Glück bin ich auf die Idee gekommen, weil ich mir dachte, irgendwie hier sieht's gut aus, ich habe alles durchgemessen. Auf der Farm kann es eigentlich nicht sein, weil es gibt lokale Stromausfälle hier auf der Farm, hier und dort, und es gibt dann überregionale Stromausfälle. Und die passieren natürlich dummerweise immer noch zu häufig in Portugal.
Ja, sag mal, so wie häufig, ungefähr alle 2 Monate haben wir einen Stromausfall, oder?
Ja, ja. Wir hatten ja auch letztens, war mal das vor ein paar Monaten, diese 4 Tage da in Portugal, in Spanien.
Ja, krass.
Aber gut. Und dann läuft man hier entlang und man kennt es ja gar nicht, in den meisten deutschen Regionen laufen ja die Stromkabel nicht überirdisch, sondern unterirdisch, und genau, aber ja, und dann bist du damit beschäftigt, alles unter einen Hut zu bekommen. Bodi muss in den Kindergarten, es hat super viel geregnet, der Weg zum Kindergarten, unser Kindergarten liegt malerisch in so einem Pine Forest, wir fahren aber da schon ehrlicherweise eine Viertelstunde hin und
eher so 20 Minuten
und dieser Weg hat sich jetzt immer wieder weiter aufgelöst, obwohl die da mit dem Bagger schon dagegen gearbeitet haben. Und dann fahre ich gerade hin und dann schreibt jemand, ich bin wieder stecken geblieben. Dann drehe ich um, hole ein anderes Auto, unseren Defender, ziehe den raus.
Zum Pickup-Auto?
Genau.
Mit Vierradantrieb.
Und dann sind alle im Kindergarten, du fährst bei Regen und Matsch wieder zurück und dann geht der Alltag auf der Farm weiter, um das Problem zu fixen. Und der Alltag der letzten Jahre war immer mal wieder begleitet durch irgendwelche Lösungen suchen, Probleme fixen, wie so vor 50 oder 100 Jahren, so ein bisschen zurückversetzt in die Zeit, weil man sowas aus Deutschland ja meistens einfach nicht kennt.
Nee, das Auto immer warmes ist so krass Wasser. Stecken bleiben oder so auch, ja.
Genau, das Zuhause ist warm, es schimmelt nicht und so, ja. Genau.
Aber also wir hatten, man muss vielleicht dann noch dazu sagen, wir hatten wirklich monsunartige Regenfälle die letzten Wochen und Monate. Also unser Winter ist hier eigentlich Regenzeit, ne? Das finde ich auch mal wichtig, für die Menschen, die in Deutschland leben, zu erklären, dass es hier eigentlich nur 2 Jahreszeiten gibt, nämlich der Winter ist die Regenzeit und der Sommer ist die Trockenzeit. Also so kann man das eigentlich einteilen. Gefühlt. Also so gefühlt. Also es regnet einfach und dieses Jahr hat es wahnsinnig viel geregnet und dann verwandelt sich alles in eine Matschepampe und der Boden ist so lehmig und das war schon heftig. Also wirklich so, dass du nicht vor die Tür gehen konntest, weil das ist wirklich so einfach so kübelweise, so dass du auf die Unterhose direkt nass bist, wenn du rausgehst. Also war es jetzt hier die letzten Wochen und Monate. Es war schon sehr, sehr heftig, der Winter. Ne? Die Einheimischen sagen, der krasseste Winter seit wie vielen Jahren?
30 Jahren.
30 Jahren, ja.
Genau, und man kriegt auch so Winter hier nochmal anders mit. Wir leben ja in einem sehr ländlichen Umfeld. Ist ja jetzt nicht so urban, sondern eher deutlich suburban. Dann hier nochmal mehr ländlich auf unserer Farm. Und klar, und dann wenn alles aufweicht und du kannst gewisse Straßen und Wege nicht mehr benutzen und das ist dann auch irgendwie zum Teil auch unangenehm. Ja? Mhm. Genau, aber sonst...
Aber das war wirklich so in aller Munde, also so Wetter, also das Wetterthema war immer so das erste Gesprächsthema, wo jemand getroffen hat, irgendwie, ne? Weil es schon sehr präsent
ja,
war.
Ja, es war super ungewöhnlich, auf jeden Fall. Aber eigentlich ist es ja so, es war auch ein Grund, warum wir das hier ausgewählt haben. Du hast 310 Sonnentage und eigentlich typisch für die Algarve ist es, dass es heftig regnet, aber dann nur 1-2 Tage oder mal einen halben Tag und dann hast du wieder blauen Himmel. Und so war das auch die ersten Jahre, wo wir angekommen sind, dann... ja, dann macht es auch so richtig Sinn, im Süden zu leben. Aber dieses Jahr war es wirklich eigentlich so, wie die Leute immer über Galizien berichten, dass ja. das ein tolles Land ist, also ein Teil von Spanien, aber du den Winter einfach nicht aushältst, weil es einfach irgendwie
nass kalt,
ja. viel Sturm, viel Regen. Genau, dann wird unsere Routine, unser Alltag wird immer wieder unterbrochen durch solche Themen.
Heute war es nicht so, ne?
Heute war es nicht so, aber wenn es darum geht, auch was zu lernen, finde ich, und dann wirst du wieder mit Stromkreisen auseinandergesetzt und alles, was dann noch dazugehört und es dann letztendlich wieder beheben zu können, ist irgendwie ein schönes Gefühl.
Ja, du machst es ja, das ist ja krass. Marcel ist krass handwerklich begabt.
Naja, krass nicht, aber ich fuchs mich langsam rein durch, sag ich mal, den Umgebungswechsel hier und mir macht das auch Spaß. Mhm. Und durch dieses selbstbefähigte Arbeiten finde ich, also das macht hier aus höherer Perspektive ja gar keinen Sinn, ja so. Aber es macht total viel Freude, irgendwie die Dinge zu verstehen und es ist eher wie so ein Schritt zurückzutreten, wieder in so ein ziemlich das Gegenteil von AI sozusagen, sondern ein sehr haptisches, richtig ja Leben, wie man es vielleicht noch vor ein paar Jahrzehnten geführt hat.
Und ja, wahrscheinlich ist das sehr gesund.
Ja, es macht Freude, du bist viel draußen, du lernst viel, du wirst mit Herausforderungen auseinandergesetzt, die man nicht so kennt, sind jetzt nicht so Projekte im Job oder so, sondern so ein bisschen so mehr noch das echte Leben, bisschen Witterung in den Jahreszeiten mehr ausgesetzt. Aber seit ein paar Tagen ist jetzt wieder die Sonne zurückgekehrt und wir genießen es. Es fühlt sich an, als wäre hier wieder viel mehr Raum und es ist super wohltuend. Und dann ist der normale Alltag für uns so, dass wir morgens relativ früh aufstehen um 6, 6.30 Uhr. weil unser Sohn...
Nicht unbedingt freiwillig gewählt, sondern ist dann immer durchs Kind eigentlich gewählt.
Ja, aber manchmal schläft er auch noch und dann freut man sich auch noch ein bisschen früher aufzustehen, um noch ein paar Minuten für uns zu haben oder jeder für sich. Und dann kommt unser Männchenzwerg schon um die Ecke meistens.
Ja,
und Schlafanzug ist immer super süß eigentlich. Und dann beginnt die Morning-Routine. Da haben wir immer so ungefähr 2 Stunden, bevor es losgeht in den Kindergarten. Dann wird noch gespielt oder noch irgendwas gemacht oder wir gehen noch zu den Hühnern. Oder.
Heute habt ihr Drohne geflogen?
Dann haben wir eine Drohne, genau, wieder repariert und geflogen. Und dann fahre ich ihn zum Kindergarten und wir wechseln uns eigentlich immer ganz gut ab. Der eine bringt ihn hin, der andere holt ihn ab. Und das ist immer sehr schön, so ein Übergang in den Tag. Natürlich könnte ich es mir auswählen, würde ich jetzt nicht sehr gerne jeden Tag ins Auto steigen und hin und her fahren, aber es hat auch irgendwas, finde ich, weil man verlässt die Farm, man fährt so durch Land. Ich nutze die Zeit immer mit Bodi Musik zu hören oder mich zu unterhalten, das ist irgendwie total schön und dann kommt man dort an und ist ja in the middle of nowhere, in the forest, haben die im letzten Sommer dieses Projekt gestartet. Ich glaube, da kommen wir später auch nochmal so drauf, auf die
verschiedene Schulsysteme und Kindergarten.
Genau. Und das ist super schön. Es fühlt sich für mich immer wieder an wie so
ein kleines Retreat, ne?
Kleines Retreat, dort anzukommen. Da ist eine wahnsinnige Ruhe. Da sind alles sehr, sehr nette Leute, finde ich. Und immer, wenn ich auch mal wieder am Zweifeln war in den letzten Jahren, wenn ich dahin gefahren bin, wusste ich immer, wow, das ist zumindest für den Moment ist es total in Ordnung. Und genau richtig, so wie es gerade ist. Genau. Und auf dem Rückweg geht's dann in den Tag rein und kann ich mir schon überlegen, was gerade ansteht, wenn es nicht schon Termine gibt. Manchmal gehe ich noch einen Kaffee trinken und dann starten wir rein in den Tag.
Ja, und heute machst du mir einen Podcast, ganz besonders. Wie geht's dir damit? Weil du hast ja vorher schon immer so ein bisschen Sorge. Du sagst dann immer so Sachen wie, wahnsinnig langweilig und so, es interessiert niemanden.
Du bist ja in engem Kontakt mit deinen Followern und die stellen auch immer wieder Fragen, was ich total cool finde.
Genau, wir haben einige Fragen von euch bekommen, die wir heute auch beantworten wollen.
Und über die Fragen unterhalten wir uns natürlich auch regelmäßig und wir beide unterhalten uns auch relativ viel über das, was wir hier machen und warum wir das machen und reflektieren, glaube ich, auch regelmäßig immer wieder, was eine Zeit lang auch mal zu viel war, glaube ich, aber was auch immer gut ist, finde ich, wenn es immer noch die Chance gibt zu reflektieren, sich noch das Leben so zu kreieren, wie man sich das vielleicht wünscht.
Und warum denkst du, dass die Leute das langweilig finden?
Ich weiß nicht, es ist immer so, ich finde, es ist nicht wichtig genug, habe ich so den Eindruck. Was die da so machen, und das ist ja auch so, aus der höheren Perspektive ist ja völlig egal, was wir hier machen. Und
aber es ist halt unser kleines Leben und unsere Geschichte. Und ich glaube, ein paar Leute da draußen finden das ganz, ganz schön, uns zuzuhören.
Ja.
Also haben sie uns auf jeden Fall als Feedback gegeben.
Okay, ja, das freut mich. Ja. Natürlich total. Ich habe mir auch noch keinen einzigen unserer Podcasts angehört.
Aber du musst zugeben, dass wir immer wieder Menschen treffen, die dann sagen, ich habe euren Podcast gehört.
Das stimmt. Speziell auch wieder. Hier in der Gegend, immer wieder.
Immer wieder Familien, die gesagt haben, ich habe euren Podcast gehört, dann sind wir auch hier oder so.
Ja.
Also gibt es immer wieder. Also wir inspirieren anscheinend auch Menschen, vielleicht auch diesen Schritt zu gehen. Das finde ich, das freut mich natürlich, wenn Menschen auch was wagen durch unseren Podcast, genau. Lass uns doch vielleicht mal einfach, es ist jetzt schon fast wieder 1,5 Jahre her, normalerweise machen wir diesen Podcast um den Jahreswechsel rum. Das haben wir dieses Jahr nicht geschafft, aber immerhin, wir sind nur 2 Monate sozusagen zu spät. Zu spät gibt's natürlich nicht, aber was alles passiert, sag ich mal, nach dem letzten Mal. Ich kann ja mal so ein bisschen anfangen und wenn ich so zurückdenke in das letzte Jahr, was auf verschiedensten Ebenen intensiv war, haben wir nämlich im letzten Jahr beziehungsweise beim letzten Podcast immer noch im Tiny House gewohnt. Das tun wir jetzt nämlich nicht mehr. Wir sitzen jetzt hier nämlich gerade in unserem Apartment House, was es sozusagen ein Bestandshaus, was es seit Anfang an gibt und gab und wo wir auch gewohnt haben, als wir hier angekommen sind, als Bodi ganz klein war, da war der 5 Monate alt, der ist ja hier auf dem Boden gekrabbelt, aber auf dem anderen Boden, weil wir haben das jetzt mittlerweile renovieren lassen und eigentlich, genau, wir haben 3 Jahre im Tiny House auf 25 Quadratmetern gewohnt, das muss man hier nochmal wirklich so sagen, nochmal würdig, finde ich, nochmal kurz die Fahne schwenken, hallo, das haben wir gemacht, nochmal kurz die Fanfaren blasen, genau, also das ist ja definitiv eine große Veränderung, die passiert ist. Warum haben wir uns dazu entschieden? Ich weiß noch, dass meine Mama irgendwann kam, zu Besuch kam und meinte so, ja, also irgendwie, ich meine, du bist jetzt 40. Also ich finde, da könnte man schon, also auch einen gewissen Komfort, also schon sich gönnen. Also, und meine Mama ist ein sehr offener Mensch und findet es auch ganz toll, was wir hier so an, sag ich mal, abenteuerlicher, alternativer Lebensweise ausprobieren. Und trotzdem hat sie aber auch gesehen, glaube ich, wie ich so auch an mein Limit gekommen bin so mit der Zeit und gemerkt habe so, wow, gar keinen persönlichen Space, immer auf eine Kompost-Trockentoilette gehen und so, was als Frau einfach auch nicht so der Hit ist. Ne? Also alle, die das schon mal gemacht haben, wissen, was ich meine. Und das ist so, genau, dann kam irgendwie so von außen so ein bisschen für mich die Spiegelung auch von meiner Mutter, war so, ja, also irgendwie, das könnte das doch eigentlich ändern. Und es gibt doch da dieses Apartment und ne? Und dann wollten ja eigentlich erst andere Leute hier einziehen von der Farm. Da hat sich auch wieder einiges verändert von den Strukturen. Wir wohnen ja hier mit verschiedenen Parteien sozusagen. Ja, und dann haben wir dieses Apartment hier renoviert, neue Küche rein.
Mit super einfachen Mitteln.
Einfachen Mitteln, genau. Weil das Problem ist nämlich eigentlich von allen, fast allen portugiesischen Häusern, ist die Feuchtigkeit und dass die leider häufig sehr shitty gebaut sind, ne? Sehr schlecht gebaut sind. Deshalb war übrigens auch eine Frage, die jemand hier gestellt hat, gefragt, baut ihr euer neues Haus auf portugiesische Bauweise? Und dann waren wir so, Himmel, um Gottes Willen. Denn was heißt denn portugiesische Bauweise? Das kannst du jetzt erstmal gerade kurz erklären. Warum ist das hier so schlecht gebaut eigentlich alles?
Ja, grundsätzlich gehört Portugal zu den ärmsten Ländern Europas. Es geht anscheinend steil bergauf. Jetzt muss man sich die Kurven nochmal anschauen. Warum geht es so steil bergauf? Liegt es daran, dass so viele Expats jetzt hier auch in Portugal leben? Also ich glaube, bereinigt hat sich noch nicht so viel verändert im Durchschnittslohn, aber grundsätzlich ist klar, viel ärmer als Spanien und viel ärmer als
das muss man erstmal wissen.
Das Nachbarland Frankreich und
das
so.
Das wissen genau. Ganz viele nicht. Also ich wusste es irgendwie auch nicht.
Genau, es ist nicht weit weg von Rumänien.
Mhm.
Genau. Und deswegen sieht es auch hier so aus. Man wundert sich immer so, wow, wenn man hier durchs Land fährt, vielleicht durch Bereiche, die noch nicht so erschlossen sind, aber auch hier in Algesur und direkt um die Ecke findest du viele Ruinen und Unfertiges und es liegt einfach daran, dass es wenig Steuergelder gibt und Korruption auch noch lange ein Thema war. Das wird jetzt gerade deutlich besser. Und dass einfach kein Geld vorhanden ist. Und dann hat man wie früher auch, nach dem Krieg hat man Häuser gebaut. Wenn du man kennt es ja von Berlin, München, die Altbauten, da wird mal saniert und sagst ja, wow, was ist denn da in der Wand? Einfach alles, was draußen rumlag, wurde verwendet und dann wurde Häuser damit gebaut. So ähnlich war es hier auch. Richtig übel war, wenn die dann zum Beispiel Sand für den Beton verwendet haben, für Boden und Wände und sowas, wurde teilweise Sand vom Meer genommen. Und das ist natürlich unglaublich, weil dieser Sand enthält Salz und der zieht die Feuchtigkeit an. Und wenn du das machst, kriegst du das nicht mehr raus. Wenn du hier in den Farbenshop gehst, dann ist das erste, was hier sagt, in welchem Haus wohnst du? Ah, der weiß ungefähr, welches Haus wie gebaut worden ist. Okay, dann hast du da eigentlich fast gar keine Chance. Das ist ein bisschen wie Krebs, hat er irgendwie so gesagt. genau, dann zieht deine Wände immer Feuchtigkeit und dann schimmelt sie immer. Genau, und das hat sich ein bisschen verbessert, aber auch so Horizontalsperren, das ist eigentlich nur was.
Genau, man muss dazu sagen, dass wirklich hier von, ich würde sagen, die meisten Häuser, die es gebaut haben, natürlich 90% hier in der Gegend haben ein Schimmelproblem. Ne?
Ja, muss man auch die neuen, die schön aussehen, ja, da muss man wirklich sehr, sehr genau aufpassen. Genau, und
deswegen, wenn jemand fragt, baut ihr Portugiesisch, dann nein.
Naja, kommt drauf an. Also wir haben
lieber nicht.
Genau, was halt echt erstaunlich ist, finde ich, dass selbst die Neubauten einfach auf diese gewissen Themen wie Horizontalsperre, die eigentlich nichts kostet, muss man ehrlicherweise sagen. Genau, die verhindert einfach, dass Feuchtigkeit aus dem Fundament nach oben kommt.
Das ist eine Folie, die eingelassen wird in den Boden.
Theoretisch, so genau müssen wir es ja gar nicht erklären. Aber wenn die nicht da ist, hast du einfach ein Problem. Ja,
dann läuft nämlich alles in die Grundmauern, so wie in dem Haus, wo wir jetzt gerade sitzen.
Genau, das ist halt sehr schade, weil man könnte es ganz einfach verhindern. Genau, und auf die Frage zu antworten, bauen wir portugiesisch? Wir bauen im portugiesischen Stil, halten uns hier an die urbane oder an die suburbane Architektur, haben auch eine portugiesische Architektin, die super ist und der das auch ganz wichtig ist, dass dieses Rural Design einfach, das auch einfach hier in den ländlichen Kontext reinpasst. Und von den Baumaterialien, es ist jetzt kein klassisches portugiesisches Haus. Wir bauen unser Haus hier mit Hanf, ist Hanfbauweise und die anderen Materialien sind auch ziemlich natürlich und nachhaltig mit Kork und Holz. Und deswegen, auch durch diesen Hanfbaustoff hast du einfach wahnsinnig gute Isolationswerte, Wärmedämmungswerte, es atmet von innen nach außen, also ungefähr das Gegenteil, wie wenn du jetzt einen Betonklotz hochziehst oder deine Fassade mit Kunststoff zumachst, dass sie nicht mehr atmen kann. Das Haus atmet komplett von innen nach außen, auch über den Putz und über die Farbe, ist alles kalkbasiert und das ist richtig toll. Das ist eigentlich gar nicht viel teurer und das ist, glaube ich, auch gerade eine Bauart, die sehr, sehr im Kommen ist und auch super zukunftsträchtig ist, weil das Material, was dafür gebraucht wird, ist Kalk, Wasser und Hanf. Und den Hanf, den wir brauchen für unser Haus, ist eigentlich nur ein Hektar und der Hanf wächst sehr schnell, hinterlässt die Böden auch so, dass sie nicht ausgelaugt sind. Und du kannst in 8 Monaten theoretisch, wenn du einen Hektar hast, kannst du ja das organische Material produzieren, was du brauchst für das Haus. Und so bauen wir das. Und das halt auch schon seit 3 Jahren mittlerweile.
Mhm. Ja, Marcel betreut eigentlich hauptsächlich das komplette Hausbauprojekt. Und es wird sehr schön, wenn es irgendwann mal fertig ist. Ne? Was denkst du realistisch, wann wird es? Also im Moment ist es so, wöchentlich verschiebt sich es immer noch weiter nach hinten. Irgendwann ganz mal vor dem Sommer, jetzt heißt es.
Ich habe in Deutschland nochmal ein Haus gebaut. Das hat 9 Monate gedauert. Und das, weil halt ein super Architekt mit super Gewerken da war. Das ist immer das Wichtigste, finde ich, dass auf die Verlass ist, dass es gut koordiniert wird. Und hier haben wir einen guten Architekten, wir haben auch gute Ingenieure und auch einen guten Bauherrn, aber es hier dauert einfach alles länger.
Erzähl mal kurz ein bisschen diese ganze Geschichte mit diesen Putzjungs zum Beispiel, was wir da erlebt haben. Erzähl mal.
Ja, das ist wahrscheinlich jetzt auch langweilig, aber long story short, eigentlich verputzt man ein Haus in ein paar Tagen oder vielleicht 2 Wochen, wenn es mit Kalk ist. Die Jungs hier putzen seit 7 Monaten an dem Haus rum und bringen immer wieder Leute, die das noch nie gemacht haben, und dann fangen sie links oben an und machen sie 5 Minuten rechts unten weiter, und dann haben sie wieder vergessen, dass oben noch nicht fertig war. Und so zieht sich das jetzt schon seit Monaten. Und das Problem ist, wenn man auf der Baustelle wohnt, das tun wir, die meisten Bauherren wohnen ja gar nicht auf der Baustelle, weil das ja dann das Haus ist, wo sie hinziehen werden, siehst du es jeden Tag, und das hat mich wirklich fertig gemacht. Ich habe auch irgendwann gesagt, okay, ich schwöre jetzt die Tür zu, ich lasse euch nicht mehr rein, wenn du nochmal mit diesen Leuten kommst, die vom Gerüst runterfallen und nicht wissen, was sie machen. Das war jetzt nicht die Norm, ja, das war einfach...
Aber jetzt kommen sie gar nicht mehr und heben das Telefon nicht mehr ab.
Jetzt muss jemand anders machen, genau.
Aber jetzt heben sie das Telefon nicht mehr ab.
Ja, genau.
Ja.
Aber wir haben ein gutes Team, wir haben einen guten Bauherrn, und es wird gefixt, so wie alles. Und ich komme langsam auch in diesen Modus rein, dass nobody's in a hurry in Portugal.
Ja,
das muss man wirklich wissen. Was einerseits dich zum Wahnsinn treiben kann, aber...
Also keiner ist in Eile hier, ne?
Niemand ist in Eile. Es ist auch schön, und man ist auch freundlich immer wieder zueinander. Ich kriege es auf der Baustelle mit, auch wenn was nicht klappt. Den Ton, die unterschiedlichen Parteien dann zueinander wählen, den finde ich eigentlich schön. Es würde anders gehen normalerweise, und Anwalt und so und rumschreien gibt's auch. Aber das passiert hier nicht, und das begegnet dir eigentlich auch überall. Die Leute sind eigentlich sehr freundlich und sehr ruhig. Und klar, warum ist Portugal nicht da, wo Deutschland ist oder andere Länder? Weil sie einfach diese Mentalität haben, sind sehr liberal, sehr freundlich, respektvoll. Ja, und haben irgendwie...
Ich bringe uns nochmal zurück zu der Ausgangsfrage, die war nämlich, was ist denn eigentlich passiert an neuen Projekten? Welche Projekte wurden abgeschlossen im alten Jahr? Ich habe damit gestartet, dass wir hier in das Apartment eingezogen sind. Und was war das für dich für eine Veränderung, dass wir ja jetzt hier wohnen versus im Tiny House? Wie fühlt sich das an? Würdest du sagen, es ist eine Lebensqualitätsverbesserung? Weil du hast ja auch sehr gerne im Tiny House gewohnt.
Ich habe da eigentlich gern gewohnt, genau, weil das ein tolles Tiny House ist.
Wäre mal ein Traum von dir, ne? Im Tiny House wohnen?
Ja, es ist halt ein wahnsinnig tolles Objekt. Haben wir schon ein paar Mal drüber geredet. Von der Wiener Firma Wohnwaggon hergestellt. Ist wahnsinnig nachhaltig gebaut. Ist total gesund. Es ist andere Tiny Houses bauen auf die Philosophie, dass es nicht schwerer sein darf als 3,5 Tonnen, weil dann kann man es im Auto rumziehen und so weiter. Das Tiny House hat 14 Tonnen, weil sie gesagt haben, das funktioniert für uns nicht, die Materialien müssen gut sein.
Aber geh nochmal drauf, wie fühlst du dich damit?
Genau, und ich habe mich in diesem Tiny House eigentlich immer sehr wohl gefühlt, weil das Raumklima war schön, wir haben einen schönen Blick gehabt, wir konnten sogar aufs Meer ein bisschen gucken über die Farben. Das fand ich sehr schön, aber wir waren in einem Raum zusammen, zu dritt, mit einem kleinen Baby und auch noch mit den Hunden vor der Tür.
Kein Baby mehr, Kleinkind.
Kleinkind, okay. 1 Jahr alt.
Nee, der war 3,5 letztes Jahr.
Als wir ausgezogen sind,
ja,
genau. Aber zu dem Zeitpunkt, als wir da eingezogen sind, war eigentlich noch ein Baby. Genau, und da habe ich mich gut gefühlt. Aber natürlich hat jeder von uns das Bedürfnis nach Raum und Privatsphäre und Space. Und genau, und jetzt fühle ich mich in dem Apartment total wohl. Es war ja eigentlich so eine Entscheidung, die wir fast über Nacht getroffen haben.
Ja.
Hast du gerade schon
erwähnt.
Es war
nicht geplant, aber ich glaube, warum war es eigentlich nicht geplant? Weil wir nie damit gerechnet haben, dass der Hausbau so lange dauert. Wir dachten ja immer, wir wohnen ein Jahr im Tiny House und dann irgendwie ist das Haus fertig. So war ja irgendwie die erste Idee.
Genau, es war die erste Idee oder 1,5 und sowas. Und dann machen wir uns, die erste Idee war auch, das Apartment mit zu renovieren und auch dem Pferdestall gegenüber als Yogaschala. Wir sind mit einem ganz anderen Plan gestartet. Und als die Budgets dann einfach viel zu hoch waren und alles viel teurer geworden ist, haben wir gesagt, wir bauen nur unser neues Haus und behalten das Apartmenthaus und renovieren es, wenn wir dort eingezogen sind. Jetzt hat sich das so lange gezogen. Dann wollten unsere Mitbewohner hier in das Apartment, die haben sich aber dann umentschieden. Und und dann letztendlich haben wir gesagt, wir waren schon in der Renovierungsphase, genau so war es nämlich. Wir haben schon angefangen hier und haben gesagt, weißt du was, dann ziehen wir einfach selber ein. Auch nochmal durch den Impuls von deiner Mutter, es muss nicht jetzt nicht immer alles so bleiben. Und Genau, und dann haben wir uns hier total viel Mühe gegeben, mit einfachen Mitteln das schön zu machen. Das ist immer noch relativ klein im Verhältnis zu dem, wo wir herkommen. Aber wir haben einfach seitdem,
wie lange? Wir wohnen jetzt so auf 70 Quadratmeter.
Ja, genau. Einfach kontinuierlich daran gearbeitet, dass es hier schön wird und gemütlich wird.
Und wir haben jetzt eine Pergola.
Pergolas außen hingebaut und Haus gestrichen und ein bisschen renoviert. Und ja, ich fühle mich hier total wohl. Ich meine, wir haben nach wie vor keine Heizung, außer im Kamin.
Sitzen ja auch gerade vom Heizstrahler.
Heizstrahler noch, genau. Man muss sonst immer den Kamin anmachen. Aber sonst ist es auf jeden Fall total schön, weil auch natürlich außer den letzten 3 Monaten das Leben im Wesentlichen auch draußen stattfindet.
Ja, aber für mich hat das, also es war wirklich krass und ich habe das ja auch eine Zeit echt gefeiert, im Tiny House zu wohnen. Da wohnt jetzt übrigens eine, die bei mir das Teacher-Training gemacht hat, auf Bali vor 2019, witzigerweise. Die sind jetzt gerade hier, weil wir es ja aktuell vermieten, da wo wir vorher gewohnt haben. Die ist jetzt aktuell da, ist irgendwie auch schön, mit ihrer Familie. Und ich habe das auch genossen, ne? Und sie sagt auch, oh, so schönes Tiny House, es ist wunderschön, ist keine Frage. Und gleichzeitig ist es einfach ein Raum. Und wir haben eigentlich dauerhaft im Kinderzimmer von Bodi gewohnt, ne? Überall liegt alles rum. Und ich muss sagen, es macht einen riesen Unterschied, einfach eine Tür zumachen zu können, also der Luxus, eine Tür zumachen zu können, zum Schlafzimmer, zum Badezimmer, so Das ist ein riesen Luxus und eine Wassertoilette. Also das sind so, waren so meine großen Highlights. Tür zumachen und Wassertoilette. Ja.
Ja.
Genau. Und das, also für mich hat das schon viel gemacht in der Lebensqualität, aber ich merke schon auch, da habe ich auch neulich mit Annette, mit meiner Nachbarin drüber gesprochen, dieses dauerhaft provisorisch Leben, weil wir sind seit 4 Jahren immer noch nicht leben. Wir sind ja nicht nach Portugal ausgewandert und sind in ein Haus eingezogen, was fertig war, ne? So wie unsere Freunde, die hierher gekommen sind, die haben ein Haus gekauft und zack, sind gleich eingezogen. Und die haben mich dann neulich gefragt, so, und fühlt ihr euch ja auch schon angekommen? Also bei uns ging das sofort, wir haben sofort hier zu Hause gefühlt. Das ist das ganz anderes, wenn du hier ankommst, in ein fertiges Haus einziehst und eigentlich gibt's nichts mehr zu tun, ne? Und wir leben ja eigentlich seit 4 Jahren in diesem provisorischen Hausbau von A nach B ins Tiny House zurück, renovieren. Das ist schon auch viel. Erlebst du das auch? Das ist, also für mich, weil ich merke schon, dass das was mit mir macht. Also diese Art des Lebens, und andere Freunde von uns würden auch sagen, ich könnte das nicht, so wie ihr das gemacht habt jetzt seit 4 Jahren. Wie ist das für dich? Findest du das auch anstrengend? Also dieses immer provisorisch, ständig darauf hinarbeiten, so?
Ja, also du nimmst mich ja auch wahr und kennst mich. Ich versuche immer dagegen zu arbeiten und einfach mich nicht unterkriegen zu lassen, immer weiter zu machen.
Ja, ja.
Und um Herr des Chaos mal wieder zu werden. Klar, weil wir halt den Schritt gegangen sind, motiviert durch eine Motivation, durch eine Vision, wo wir gesagt haben, wir würden gerne auf so einer Farm leben. Mhm. Und da hatten wir unsere Gründe dafür und die Ideen, die damit verbunden waren. Und dann ist es ziemlich genau das Gegenteil von dem, wir kaufen ein Haus in Espartal oder Valletteria und ziehen da ein.
Das sind so hier so Wohnorte, genau.
Genau, so haben die es ja gemacht. Und wir waren ja nicht nur mit dem Einzug beschäftigt und mit dem Wechsel von A nach B, die Länder, Sprache, Kultur, sondern wir mussten erstmal landen, verstehen, was eine Farm überhaupt bedeutet, alles, die Farm überhaupt erstmal verstehen, ja, das ist ja so komplex, ja, wo sind die Leitungen, Wasser, wie funktioniert das alles, dann haben wir ja so viele Gebäude errichtet, die Tiny Houses, Farm Kitchen, Domes, Veggie Domes, Straßen, Infrastruktur, technische gelegt, Wasser, Strom, erstmal Herr der Lage auf diesem Land zu werden und unserer Vision und dem Plan zu folgen, plus dann noch neue Leute zu integrieren und einzuladen, mit uns hier zu wohnen, das gemeinsam zu machen. Die haben auch Bedürfnisse, das hat sehr viel Energie gekostet, auch für uns, allein kognitiv sich immer wieder damit auseinanderzusetzen, wie machen wir das mit denen, wie geht's denen, wie kann das funktionieren, hätte ich nie gedacht, wie groß der Anteil ist. Und ja.
Aber es ist weniger geworden, der Anteil.
Ist jetzt viel weniger geworden.
Wir reden zum Glück nicht mehr so viel über Dynamiken auf der Farm.
Genau. Und
das haben wir eine Zeit lang sehr viel gemacht, unser zweites Hobby. Über Dynamiken auf der Farm sprechen.
Ja, genau. Und dazu kommt der Hausbau und auch der Wunsch natürlich nach einem echten Zuhause, wo man auch sich mal wieder auf Kaffee machen kann und auf eine Couch.
Auf eine geile Couch. Wir sitzen nämlich gerade auf der beschissensten Couch, die man sich vorstellen kann. Also es ist so ein Holzrahmen und man spürt den Holzrahmen. Und dazwischen ist irgendwie so ein bisschen durchgesessenes, weiches Material.
Ja.
Das ist wirklich hart. Das diese ist Couch hart. Ist ja. Richtig fies, ja. Auf der wir gerade sitzen. Die darf dann gehen. Die sind völlig vollgesaut. Auch in der falschen Farbe, so ein Hellgrau. Da kann man mit Kindern nicht empfehlen. Hellgrau und Beige-Töne.
Aber im Prinzip war es, wir hatten ja vorgestern mit Natalia so ein lustiges Gespräch, wo sie auch meinte, dieser Schneekugelvergleich, den finde ich eigentlich ganz passend. Jeder kennt diese Glaskugeln mit Wasser und Schnee gefüllt und die schüttelt man dann so. Und so war das bei uns irgendwie auch, finde ich, unser Leben.
Oh Gott.
Wir haben da im Berg gewohnt, im schönen Haus und jeder hatte so seine Struktur und seine Routinen und dann haben wir erstmal alles durchgeschüttelt.
Also wenn du Bock hast, auszuwandern, dann nimm einfach so eine Schneekugel, schüttel sie und dann stell dir vor, das bist du. Das ist jetzt nicht so attraktiv, muss ich sagen, das Bild.
Wenn sich der Schnee wieder legt, ist ja das Schöne.
Trifft es gut.
Das Schöne an der Glaskugel ist ja, das ist dann so spannend, du siehst so durchgewirbelten Schnee und dann wird's klar. Und bei uns dauert es einfach wahnsinnig lange.
Bis der Schnee sich legt, aber wo hast du das Gefühl, in welchem Stadium dieser Schneekugel-Schüttelprozess sind wir jetzt?
Ich glaube, der Schnee ist langsam angekommen.
Ist langsam, legt er sich, oder?
Ja, ja,
also ich habe auch das Gefühl, es wird ruhiger.
Ja, es wird ruhiger. Ob das der Platz forever für uns sein wird, das können wir, glaube ich, noch nicht mit 100% beantworten. Aber da kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Ich hätte aber auch nochmal eine Frage, die ist mir jetzt gerade eben nochmal eingefallen.
Ah, ja.
Wir waren auf dem Weg nach Lagos im Auto.
Ja.
Und du liebst es ja, Fragensets mitzunehmen.
Ja.
Ja, liebst gute Fragen. Ich liebe auch gute Fragen, finde ich total gut.
Also überall, wo ich hingehe, habe ich immer ein Fragenset dabei.
Naja, genau. Das kann auch mal so sein und ich reagiere manchmal so mit, oh ja, lass uns jetzt einfach mal ganz normal unterhalten. Mhm. Deswegen habe ich dich auch gefragt, gibt es noch andere Themen gerade, die uns gerade beschäftigen? Mhm. Ansonsten machen wir die Frage. Und dann hast du eine Frage gezogen, die wird ja blind gezogen. Wie nimmst du mich gerade wahr?
Ja, genau.
Und die war echt gut, die Frage. Die habe ich noch gar nicht so oft gehört in dem Kontext. Und wir haben dann, glaube ich, Hin- und Rückfahrt damit beschäftigt, dass jeder einfach mal gesagt hat, wie nimmst du mich gerade wahr?
Ja, genau.
Genau, und ich wollte dich jetzt eben zum Anlass fragen, nach 4 Jahren,
ja.
Wie nimmst du dich selbst wahr?
Ich mich?
Im Vergleich?
Zu vor 4 Jahren? Puh, das ist deep, ne? Ich habe wunderschöne Neuigkeiten für dich. Mein neues Buch Soulful Mama ist endlich da. Soulful Mama ist ein seelengeführter Begleiter durch Schwangerschaft, Geburt und die Zeit danach. Voller Yoga, Meditation, Achtsamkeit, Ritualen und ehrliche Einblicke aus meiner eigenen Mutterschaft. Es lädt dich ein, diese besondere Lebensphase achtsam, liebevoll und spirituell zu erleben. Im Einklang mit deiner Seele und der Seele deines Babys. Auch wenn du selbst Frauen in dieser Zeit begleitest, als Prä- und Postnatal-Yoga-Lehrerin oder Coachin, wird dieses Buch dich inspirieren, mit noch mehr Tiefe und Bewusstsein zu unterrichten. Schenk es dir selbst oder einer lieben Frau, die gerade Mutter wird. Soulful Mama ist jetzt überall im Buchhandel und auch online erhältlich. Ich freue mich von Herzen, dich mit diesem Buch begleiten zu dürfen. Wie nehme ich mich aktuell selbst? Also ich bin aktuell sehr entspannt. Das liegt auch daran, dass ich einige meiner großen Projekte umgesetzt habe, die ich umsetzen wollte, wie meine Yoga-App und mein drittes Buch geschrieben habe. Und also ich fühle mich im Mama-Sein sehr angekommen. Ich genieße das sehr. Ich habe das Gefühl, ich habe da jetzt ein bisschen den Dreh raus, was das so bedeutet. Lunchboxen packen, Snacks immer dabei haben, solche Sachen. Ja, ich bin ganz entspannt. Bin ganz happy. Ich zweifle auch nicht mehr so viel. Ich habe echt ein paar gute Freundinnen hier gefunden, wo ich gestern erst wieder, habe ich 2 Stunden mit Adette am Beach gelegen. Das erste Mal in diesem Jahr. Abends war ich noch mit Christine einen Drink nehmen beim Sunset. Also schön. Also so, das sind so Momente. Ich bin dann so zu dem Date mit Christine gefahren, dachte so, ja, so sieht mein Leben jetzt hier aus. Ich fahre zum Date mit meiner Freundin zum Sunset-Drink. Und dachte ich so, das ist ziemlich gut, habe ich dann so gedacht. Und fahre jetzt so in den Sonnenuntergang am Meer gucken irgendwie. Und das ist doch geil. Also dann dachte ich so, ja. Und all das lässt einen mehr ankommen. Also ich glaube, diese Freundschaften, also diese Frage auch so, wie kommt man mehr an irgendwo, ist ja auch dieses so die Verbindungen, ne? Deswegen, ja, wie nehme ich mich wahr im Vergleich vor 4 Jahren? Ich glaube, ich war sehr... Also große Träume, viel Ambition, viel Drive und auch innere Unruhe, würde ich sagen, mit der ich hier angekommen bin. Sehr viel mehr Schnelligkeit, sehr viel Antrieb, also gar nicht im Negativen unbedingt, aber einfach sehr viel Drive so und Antrieb. Und den spüre ich jetzt nicht mehr so. Ich habe mich Portugal so ein bisschen angepasst, kann man sagen.
Hm.
Bin nicht mehr so krass in a hurry.
Das finde ich gut.
Also so zusammengefasst jetzt
ja.
mal.
Ja. Hm. Ja, so nehme ich dich auch wahr, seit paar Monaten jetzt schon. Nicht viele Monate. 6 Wochen.
Nein.
Nee, das finde ich gut. Und ich hoffe, dass ja so eine Art von Entschleunigung, auch Ankommen, Zufriedenheit, ja, dass du auch merkst, dass es bei mir jetzt stattgefunden hat, seit einer kurzen Zeit, oder?
Ob ich das merke?
Ja.
Aber du kannst das natürlich auch selber beantworten, ob du das Gefühl hast, also wie nimmst du dich selber wahr? Also der Vergleich zu vor 4 Jahren zu jetzt, wie du hier angekommen bist zu jetzt.
Ja, das ist total schwierig, diesen Vergleich zu fühlen. Was ich nur sagen kann, wie nehme ich mich wahr? Ich nehme mich irgendwie schon entspannter jetzt wahr gerade und ruhiger. Und
du bist ja mit unheimlich viel Drive hier angekommen, das ganze Land umgegraben, mit der Pumpgun die Dollarscheine aufs Land geschossen. Also da war ja unheimlich viel auch Drive, ne?
Der ist immer noch da, aber ich hatte speziell im letzten Jahr und im Jahr davor auch immer wieder so Phasen von komischen Symptomen, Erschöpfungssymptomen und so. Die kamen so in Wellen und dann waren sie wieder weg. Und ich wusste nicht, was ist das irgendwie? Ist es jetzt Long-Covid oder dann hatte ich ja auch so ein komisches Ereignis. Also ich wusste nicht, wo es herkommt. Ich habe da auch alle möglichen Bluttests gemacht und so. Und da hat sich jetzt nichts ergeben eigentlich. Psychosomatik und so, ja, wahrscheinlich zum gewissen Teil. Auch unterbewusst spüre ich natürlich immer, was es noch zu tun gibt. Auch so ausblenden. Ich bin nicht der Typ fürs Ausblenden.
Ja, nicht so wie ich.
Aber ja, also auch wenn du immer wieder spürst, was da noch auf dich wartet da draußen, das ist schon heftig. Und wenn ich den Rhythmus für mich noch nicht gefunden habe, wie ich das so integrieren kann, dass ich da weiterhin richtig drin aufgehe und Freude habe, Dinge lerne, aber auch die Übergänge groß genug sind zu anderen Dingen und der Raum für Zeit mit neuen Freunden, Sport, was man hier toll machen kann, Natur und für uns, für Bodhi ist es schon nicht so leicht, finde ich, wenn alles so durchgeschüttelt wird, das wieder in so einen Rahmen reinzupacken, der so ist, wie ich ihn mir eigentlich wünsche, weil ich natürlich auch jemand bin, der die Dinge auch dann weiter verfolgt und dranbleibt. Und man kann sich sehr schnell, wenn man mal alles hochnimmt und durchschüttelt, sehr schnell auch natürlich dann wieder in neue Richtungen verrennen. Oder ich verbohre mich in Projekten, die vielleicht, wenn ich einen Schritt zurückgehen würde, einfach gar nicht so viel Sinn machen, dass ich zum Beispiel nicht so viel Zeit für gewisse Dinge oder dass es nicht sofort gemacht werden muss und so. Und das ist schon, das war schon anstrengend.
Ja, ich glaube, eine Frage, wenn ich das hier einwerfen darf, über die wir viel gesprochen haben, war so, wie ist es möglich, dass du weniger, weil du einfach so ein hohes Verantwortungsbewusstsein hast für die Farm. Die Farm ist ein eigenes Baby, ein eigenes Projekt. Alle Mitglieder, die auf der Farm leben, inklusive Tiere und natürlich deine Familie und du selbst und Beziehung und so. Wie schaffst du das, diese ganzen, weil eine Farm ist nie fertig und immer To-Dos zu haben, ohne davon gestresst zu sein, ne? Und ohne das ständig zu spüren, diese ganzen To-Dos.
Ja, klar.
Das ist eigentlich eine dauerhafte Frage, die wir uns stellen, oder? Oder ein Prozess. So, wie kannst du das so machen, dass dich das nicht so krass tangiert, dass du jetzt auch der Hausmeister die ganze Zeit von dieser Farm bist? Eine Struktur zu erstellen.
Also ich will halt, dass es schön ist auch. Ja, ich will, dass die Sachen funktionieren. Ich will eine Basis schaffen, die echt für einige Jahre hier gut funktioniert, für uns und für andere und vielleicht ja auch mal für Bodhi später mal. Das kann er dann selbst entscheiden, wenn er alt genug ist. Aber ich habe natürlich schon so ein Ding am Laufen. Früher hieß ich ja der Perfect Peters. Das habe ich gar nicht verstanden, warum meine Freunde das immer so gesagt haben. Ist so bescheuert, dass man selber das meistens nicht so richtig, also ich konnte mir ein bisschen vielleicht schon vorstellen, aber ich habe halt so einen Drang und so einen Drive, die Dinge irgendwie gut zu machen. Und da muss ich halt, da lerne ich hier jetzt auch in Portugal, was ist der richtige Gang, was ist die richtige Geschwindigkeit und warum gibt es überhaupt diese Motivation, dass auch das Tor da unten jetzt so schön sein soll. Soll es für mich so schön sein oder mache ich es dann auch für die anderen, weißt du, das wäre natürlich schlecht. Ein gewisser Teil ist da bestimmt dabei. Und das ist schön, das hier zu lernen, so richtig so jeden Tag aufs Neue. Genau, aber ich merke seit ein paar Monaten auch, dass es eine Veränderung gibt. Und ja, wer weiß, wo die herkommt, ob es die Aussicht ist, bald in den Haus einzusehen, ob ich tatsächlich vielleicht schon was gelernt haben darf hier in unserer Zeit. Ich kann auf jeden Fall eins sagen, ich wusste nicht, auf was wir uns hier einlassen. Ich weiß nicht, wusstest du, auf was du dich einlässt?
Auf gar keinen Fall.
Wo wir so diese tolle Idee hatten, let's go?
Nein.
Nee.
Nein. Und so, zum Glück wusste ich das
nicht. Ist es so, wie du es dir vorgestellt hast?
Nein. Nein, es ist ganz anders, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich weiß, ich habe mir gar nicht so viel, ich habe gar nicht so viel vorgestellt. Also,
das ist immer gefährlich.
Ja, ich weiß. Das sind dann so wilde Ideen, Träume. Aber wir leben es und wir leben dieses Abenteuer und leben es weiter. Und ich würde aber gerne noch mal so ein bisschen die Leute abholen. Abgeschlossene Projekte, neue Projekte. Okay, wir sind umgezogen. Wir vermieten gerade das Tiny House aktuell unter. Wir haben eine neue Mitbewohnerin gefunden. Die Jette, die ganz großartig ist und die einige von euch vielleicht auch schon vom Retreat kennen. Eine wunderbare Retreat-Köchin, die jetzt bei uns wohnt. Wir haben neue Ponys gekriegt, die jetzt bei uns leben. Wir haben neue Hühner. Wir hatten ein großes Hühnermassaker, das ist auch passiert. Der Fuchs ist gekommen. Du hast den Elektrozaun installiert. Manche haben dann immer gesagt, überdacht ihr denn nicht den Hühnerareal? Sagt mal groß, wie viel Quadratmeter der Hühnerareal hat ungefähr.
Ja, 4000.
Quadratmeter? Mhm. Ah ja, genau. Also das kann man nicht so einfach mit einem Maschendrahtzaun überdecken. Mhm. Genau, und deswegen haben wir jetzt andere Maßnahmen ergriffen, nämlich mit so Glitzerbändern. Ne? Sieht jetzt so ein bisschen disco-mäßig aus.
Genau, wir haben Raubvögel, künstliche aufgestellt. Einer fliegt ein bisschen durch die Gegend. Dann haben wir diesen Elektrozaun so gut aufgebaut, wie es nur irgendwie geht. Dann haben wir natürlich automatische Hühnerklappen, die immer zugehen zur Dunkelheit und so. Also ich glaube, wir haben alles für unsere Hühner getan.
Jetzt ja. Aber seitdem ist auch keiner gekommen.
Seitdem ist keiner gekommen, aber die Gefahr kommt halt aus der Luft, haben wir jetzt gesehen. Die letzten Angriffe waren von oben und das ist gefährlich, genau. Aber ich vertrete immer noch mal die Meinung, dass wenn das, ja, das Maß dürfen wir nicht bestimmen, ja, das macht die Natur. Aber warum ist es denn so schlecht, dass der Bussard kommt und seine, jetzt mal romantisiert gesagt, seine Jungen füttert. Das gehört zum Kreislauf dazu. Und wenn er es dann wenigstens mitnimmt und so und auch verzehrt, dann finde ich das total gut.
Schafft er ja meistens nicht, ja, weil das Huhn zu schwer ist.
Schon, aber große Teile. Und wenn der Huhn kommt oder der Marder oder ein anderes Tier, dann ist ja nur Massaker. Da hat ja niemand was davon.
Ja, aber im letzten Mal hat er auch nur den Kopf mitgenommen. Der Rest lag noch da.
Ja, meine ich ja.
Das finde ich nicht in Ordnung.
Ja. Klar, aber das ist die Natur, da können wir nicht eingreifen. Normalerweise leben Hühner in Bäumen nachts und das Schwächste verliert diesen Kampf gegen die Natur. Das ist der Kreislauf und wir können die so gut wie möglich beschützen, finde ich. Und das haben wir auch getan. Genau, und jetzt geht es ihnen eigentlich schon seit einiger Zeit
ganz gut.
Ganz gut. Ja,
aber man wird hier natürlich einfach mehr damit konfrontiert, mit dem Kreislauf der Natur.
Ja, was total schön ist, finde ich. Gestern konnte ich dem Bodi wieder zeigen, dass jetzt kleine Mini-Blätter kommen aus der Feige. Und das hat er so noch nie gesehen, weil die Sprossen so groß sind.
Ja.
Fand er total spannend. Genau. Und
das sind übrigens auch so Momente, wo ich, die mich total berühren. Also weiß ich noch, wir sind ja letzte Woche mit dem Auto zum Kindergarten gefahren. Und dann sagt er, guck mal, das ist die erste Akazie, die blüht dieses Jahr. Und das hat mich so berührt, weil er das wusste. Erstens, dass es eine Akazie ist, der Baum. Zweitens, dass er gemerkt hat, dass sie blüht. Und das ist der erste Baum, der in diesem Jahr blüht. Und das hat mich so berührt. Und dass Bodi irgendwo aufwachsen darf, wo er beobachten kann, wie Akazien blühen. Mhm. Und dass er das bemerkt.
Ja.
Das ist schön.
Die Jahreszeiten gibt es ja auch in Deutschland.
Natürlich.
Da kriegt man das auch mit.
Ja.
Aber natürlich, du meinst jetzt den Kontext, wenn du jetzt in der Stadt aufwächst, dann natürlich auch, weil dann gehen die Eltern an die Isar oder ins Grüne natürlich, aber dass man hier so in der Natur aufwächst, das ist schon richtig toll, finde ich. Und
klar, da ist natürlich auch noch so mehr Fokus drauf, ne? Also dadurch, dass er so viel immer die ganze Zeit draußen ist.
Ja, ja, und er kriegt das alles mit dem Obst und den Veggies, wie das so ist. Und auch wenn ein Huhn stirbt oder wenn der Bussard kommt, das weiß der alles. Und das hat er jetzt schon alles verstanden und weiß, wie das geht. Und mit dem Fuchs, das finde ich total toll.
Mhm.
Genau, da ist wieder viel passiert und alles in eine Richtung, wo wir jetzt auch ein bisschen mehr Gemeinschaft, ein bisschen automatisierter manche Prozesse. Es hängt nicht mehr alles an uns. Wir haben so einen Teil vom Land verpachtet an zwei super nette Familien mit jeweils drei Kindern. Und die haben ihre drei Ponys hier hingestellt. Das heißt, wir haben jetzt Pferde auf dem Land, aber haben nicht mehr diese wahnsinnige Verantwortung.
Mhm.
Zwan hat einen Platz dadurch, dass Zwan, der ja so jahrelang praktisch hier der Caretaker war für die Farm, der musste wieder nach Holland zurück, um sich um seine Eltern zu kümmern. Und das waren ja auch letztendlich seine Pferde. Und wir haben dann nach einem Platz gesucht, wo es denen wahnsinnig gut geht, wo sie jetzt in der großen Herde sind. Und in dieser Herde waren die drei Ponys und die haben sich da nicht wohl gefühlt, weil es zu viel große Pferde waren. Es fühlt sich gerade an, als hätte jeder so seinen Platz gefunden. Das die Ponys sind jetzt bei uns, die unsere.
Zum Jahr des Pferdes haben wir wieder Pferde.
Ja, und das ist richtig schön. Ja. Mit zum Glück mit auch nicht so viel Aufwand für uns verbunden. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, dem Modi das mit den Ponys näher zu bringen. Und wenn er Lust hat, kriegt er dann vielleicht auch eins, wenn er wirklich das Interesse zeigt.
Ja.
Genau, da ist viel passiert und die Farm hat den Winter total gut überlebt, was echt gut ist, weil wir sind ja hier auf einem Hügel, Montes Gallegos, so die Region ist ja sehr hügelig. Bergig würde ich nicht sagen, weil wir haben auch einen Berg, der 800, 900 Meter hoch ist. Das ist von null schon gar nicht so wenig. Und wir sind auf dem höchsten Punkt hier in der Gegend von Algesur. Mhm. Das heißt, von oben kann nicht so viel Wasser kommen, aber das Wasser, was gefallen ist, was extrem viel war, du hast ja schon gesagt, die letzten 30 Jahre hat es nicht mehr so viel geregnet, ist gut abgeflossen in unsere großen Teiche. Und jetzt ist gerade so, dass die Farm wieder total erblüht durch diesen langen Winter, durch den vielen Regen, durch die Wärme, die jetzt durch die Sonne kommt. Und das ist jetzt total herrlich. Also das heißt, der Fertigstellungsgrad von den Dingen, die wir gemacht haben, der ist jetzt schon ziemlich hoch, kann man sagen.
Wie viel Prozent würdest du sagen, wenn du jetzt auf die gesamte Farm guckst, sind so in deinem Gefühl fertig? Also das Haus jetzt vielleicht mal nicht mit einbezogen. Aber
also wir hatten ja noch weitere Pläne. Die haben jetzt erstmal gepaust. Weitere Gärten und sowas machen wir jetzt erstmal nicht. Dafür bräuchten wir Leute, die in Eigeninitiative gehen. Mhm. Aber ich würde schon sagen, 80% kann man schon sagen. Ja,
es war noch nicht viel.
Und die Farm oder so ein Platz hat ja auch den Charme, dass man kontinuierlich immer weiter an der Verschönerung und der Verbesserung arbeitet, dass weitere Bienen kommen zum Beispiel und dann nochmal ein Beet gebaut wird und das so ein langsamer Prozess ist.
Ja, genau, das ist auch passiert. Du bist Imker geworden, Hobby-Imker.
Nee, das kann man so nicht sagen.
Hobby.
Das war durch einen Zufall, du hattest dein Retreat.
Es war kein Zufall, mit meinem Retreat, nämlich Frauen-Empowerment-Retreat, ja, also kamen die Bienen und die Biene steht für, kannst du mal sagen, wofür die Biene steht?
Das kannst du wahrscheinlich noch besser beschreiben.
Naja, Bienen stehen auf jeden Fall für Fruchtbarkeit und Gemeinschaft natürlich.
Ja,
ne?
Also, das hätte ich jetzt gesagt. Also im Wesentlichen stehen sie für Gemeinschaft.
Für Gemeinschaft.
Ein Organismus, der in Perfektion
zusammenarbeitet. Aber natürlich auch diese, sie erschaffen ja den Nektar, sag ich mal, den Honig der Götter. Früher haben ja auch so die Götter sozusagen Honig gegessen. Also schon auch so ein Nektar des Lebens. Ja, also so eine erschafft die Biene ja mit ihrem, wie sie Honig kreiert zum Beispiel. Und das war schon cool, weil die ist dann eingezogen. Also war natürlich für uns in dem Moment fast nicht so cool, weil die sind eingezogen in die Toilette bzw. in die Dusche für die Teilnehmerinnen während des Retreats. Und dann mussten wir die erstmal umsiedeln, die Bienen. Aber irgendwie fand ich das ein lucky sign, dass die kamen.
Das war halt einen Tag vorher, gell?
Genau. Und wir so, oh Gott, was machen wir jetzt mit diesem Bienenschwarm? Mhm. Ja, und dann haben wir das Ding aufgemacht und das fand ich einen sehr coolen, sehr berührenden Moment.
Wir haben dieses Duschhaus neu gebaut und in der Verschalung hatten wir den Eindruck, da fliegen immer wieder Bienen rein. Also komisch, ja. Dann habe ich einen Imker angerufen, der ist gekommen in der Nacht. Dann habe ich die Verschalung weggebaut und da war da schon ein riesiger Bienenstock.
Mhm. Und das sieht so cool aus, ne?
Das sieht so cool aus, ja. Und der musste da raus natürlich, weil es war in der Dusche drin, da wollte sich keiner drin duschen, ist auch gefährlich. Genau, und dann hat er den mitgenommen zu sich. Intuitiv wollte ich schon immer mal Bienen haben, weil die gehören natürlich zu einer Farm dazu.
Aber das war irgendwie auch so süß, weil der hat die dann mitgenommen und dann warst du eigentlich traurig, dass die Bienen weg waren.
Ja, ich habe mir gedacht, Mist, jetzt waren sie schon da.
Ja.
Und jetzt sind sie wieder weg und dann habe ich den angerufen und gesagt, kannst du uns nicht die Bienen wiederbringen? Aber ich habe nicht den geringsten Schimmer von Bienen.
Ja.
Das ist so ein ganz pragmatischer Typ. Ja klar, ich packe die ein, bringe sie vorbei, kannst du irgendwie so selber machen. Irgendwie so. Ja, okay. Boah, dann bin ich irgendwie in Agriculture-Laden gefahren, habe geguckt, hier ist so eine Bienenbeute und was brauche ich noch alles? Ich wusste ja nicht, was man braucht. Ja. Die Mittelwände und
da hast du einen Online-Kurs gemacht.
Ja, den habe ich aber noch nicht fertig gemacht. Ja, den muss ich noch fertig machen. Dann ging es irgendwie los und dann kam er mit den Bienen, die haben mir da reingetan, dann war ich da alleine mit den Bienen. Da habe ich mir einen Anzug gekauft und halt mich selber gefilmt und dann Leute gefragt, Bilder geschickt, ist da alles in Ordnung? ChatGPT gefragt, geht's den Bienen gut und so.
Ja. Das war irgendwie sehr rührend.
Ja, genau. Das war schön. Und
du kannst du nochmal erklären, warum wir ohne Bienen auch teilweise gar keine Lebensmittel hätten? Also warum die Biene so wahnsinnig wichtig ist? Na, erklär es nochmal, weil ich finde, glaube viele, man vergisst ja sowas auch wieder. Warum Bienen so wichtig sind für die Natur?
Ja, grundsätzlich, ich habe es nicht mehr genau auf dem Schirm, aber sind sie ja zuständig für fast 50% der Lebensmittelproduktion, also der organischen jetzt Veggies zum Beispiel und Früchte. Ja.
50%, ja.
Ich glaube, oder 40. Ja. Nagel mich jetzt nicht fest. Ein Riesenanteil auf jeden Fall. Und es gibt ja dieses unglaubliche Bienensterben in der Welt durch die Varroa-Milbe. Das ist ja so der größte Feind. Und es machen eigentlich nur Von 3 Bienenvölkern überlebt nur 1. Ja, und ist natürlich auch wieder Mensch gemacht und so, diese Varroa-Milbe. Und da muss man, das ist eigentlich die größte Aufgabe des Imkers, weil die Bienen sind für die Bestäubung der Pflanzen zuständig und so. Ohne die funktioniert es nicht. In China wird es jetzt schon manuell gemacht, dann stempeln die da wirklich in den Bäumen. Anscheinend gibt es auch einen Drohnen-Case jetzt schon von großen Herstellern, die sagen, es lohnt sich gar nicht, irgendwie die Bienen großartig zu retten. Wir machen lieber diesen Drohnen-Case und machen ein Business-Model daraus. Ja, genau. Und eigentlich die Hauptaufgabe, also wir machen das ja auch nicht wegen dem Honig, ja. Wir würden denen auch nie viel Honig wegnehmen, also nur so viel, wie sie, also wie wir für unseren Eigenverbrauch vielleicht brauchen. Und dann auch nur dann, wenn sie genug Honig haben, das sieht man als Imker immer ganz genau.
Ja, wir hatten leider noch gar keinen Honig, ne?
Genau, ich bin far from being an Imker. Ja. Ich war also im ersten Jahr und dann habe ich hier rumgefragt, ob mir jemand helfen kann. Dann gab es die Kate, die hat sehr viel Erfahrung, die kommt ab und zu und hilft mir da. Aber wir hatten dadurch, dass es so schnell gehen muss, ich habe so einen Platz vorbereitet, wo es ihnen theoretisch gut geht. Das ist irgendwie, die Bienenbeute zeigt nach Osten und es ist schön sonnig und so. Aber durch diesen heftigen Winter hatten die da zu wenig Schutz und ich habe es mir schon gedacht, die waren dann weg.
Ja, die hatten die Schnauze voll von dem Regen.
Man weiß es nicht, aber also Bienen schwärmen ja immer. Das ist auch so die Aufgabe vom Imker, dieses Schwarmverhalten zu unterbinden, wenn man die nutzen möchte, die Bienen, genau. Und dann guckt man rein, dann bringen sich die Drohnenzellen und dann weiß man, ui, jetzt geht's bald los und so, es werden zu viele, die teilen sich, es gibt eine neue Königin und so weiter und dann sind die weg und das wollen die Imker immer vermeiden, ja. Im Prinzip ist es mir egal, weil sie sind ja nicht tot, sondern sind nur woanders hingezogen, ja. Das heißt, sie waren jetzt kurz vor, praktisch jetzt geht's richtig los, hier blühtet alles, der Honig kommt, dann waren sie weg. Und dann habe ich auch gesagt, gut, es war auch zu viel los hier. Ich hatte dann vor, was zu bauen fürs nächste Jahr, damit die ein bisschen geschützt sind vor Wind und Wetter und so. Genau, und jetzt war ich aber gestern unten, habe geguckt, weil ich wollte anfangen mit den Bauarbeiten, das so vorzubereiten. Jetzt sind die wieder gekommen, wahrscheinlich nicht die gleichen. Jetzt ziehen gerade neue Bienen ein und du siehst, hier liegen gerade die Mittelrähmchen.
Ja, es riecht hier schon nach Honig. Also und, beziehungsweise nach, nicht nach Honig, sondern nach Wachs riecht es hier.
Genau, und jetzt freue ich mich, wenn es bald wieder neue Bienen gibt. Aber ja, long story,
sehr, sehr cute.
Auf jeden Fall, das sind so Themen, mit denen man dann irgendwie konfrontiert wird.
Ich bin auch großer Bienenfan.
Und es ist einfach nur, kann ich jedem nur empfehlen, da mal in diese Welt einzutauchen. Ja. Gibt es auch super coole Dokus. Es ist so faszinierend.
Ja, Wahnsinn.
Ja, wie dieser Organismus funktioniert. Ich weiß noch total wenig drüber. Du hast da vorhin wieder übertrieben. Aber ich habe da Lust drauf und es ist einfach so herrlich.
Na, schön.
Ja, und auch Bodhi sagt immer schon, ja, guck mal, wenn wir irgendwo sitzen, das sind unsere Bienen.
Ja, das ist.
Ja.
Eine ganz große Veränderung, und das ist auch eine Frage aus der Community, die passiert ist im letzten Jahr, ist, dass wir die Wohnung in München verkauft haben. Das habt ihr ein bisschen mitbekommen. Ich habe so ein bisschen auf Social Media mal wieder nebenbei noch ein schneller Umzug, ne? Also Hausbau, Umzug, dann sind wir hier eingezogen. Also wieder eigentlich mehrere Umzüge im letzten Jahr gewesen. Also vom Tiny House hier reingezogen, in München die Wohnung ausgeräumt, verkauft, währenddessen das Haus gebaut. Also ihr merkt, es wird nicht langweilig, es ist viel Bewegung. Erstmal die Frage, warum habt ihr überhaupt die Wohnung verkauft? In München haben wir inzwischen einen anderen Wohnsitz, kam die Frage. Und dann, wie fühlt sich das an, jetzt keinen Standort mehr in Deutschland zu haben? Also sind, genau, also erstmal vielleicht kannst du erklären, wie kam es dazu, dass wir das war ja eigentlich deine Wohnung, aber wie ist das dazu gekommen, dass wir die verkauft haben? Warum hatten wir eigentlich noch einen Standort da? Mhm. Genau.
Gut, wir sind erstmal, wir haben das Haus verkauft, dann sind wir ausgewandert und hatten erstmal keine Wohnung. Dann war ich ein paar Mal im Hotel und ich bin ja regelmäßig noch bei meiner Mutter und auch ab und zu noch zum Arbeiten in München. Und natürlich ist es auch toll, Freunde zu sehen.
Und das war halt auch immer ein Standort, wo wir uns schon noch mit der Familie getroffen haben.
Ja,
ne?
Genau.
So zu Weihnachten haben wir da verbracht, einige Weihnachten, Ostern.
Deine Eltern sind immer gekommen, war immer viel los.
Aus Hamburg waren da.
Meine Mutter war da, genau. Es war eigentlich ein schöner Treffpunkt für uns alle, immer wieder zusammenzukommen. Dann hatte ich diese Wohnung gesehen, die hatte ich dann gekauft, weil ich mir auch dachte, es macht total viel Sinn, auch da einfach noch ein
Investment zu haben.
Nicht nur ein Investment, sondern einfach auch ein, ja, einfach ein Platz, wo wir eigentlich herkommen oder wo ich herkomme. Ja, ich bin ja mein Leben lang letztendlich da in der Münchner Region groß geworden. Meine Mutter ist ein wichtiger Part, die ist jetzt schon älter und braucht immer wieder Unterstützung. Dann habe ich in Anführungsstrichen dummerweise die Wohnung komplett renoviert.
Kernsaniert?
Wirklich kernsaniert.
Während wir hier angefangen haben zu bauen?
Ja, ja, wir waren schon mittendrin und es war wirklich eine absolute Kernsanierung. Alles raus und die Wände raus und komplett alles neu.
Aber es ist eine wunderschöne Wohnung geworden.
Es war eine wunderschöne Wohnung und das Ziel war, was zu kreieren, was fertig ist. Und ich habe mir so viel Mühe gegeben, du warst ja auch dabei, involviert in den Prozess.
Als Innendesignerin.
Und
Nicht Innenarchitektin, Designerin.
Ja, genau.
Nicht schlecht. Komm, das war auch richtig schön geworden.
Ja. Genau. Nee, aber die Motivation war, irgendwas zu haben, weil hier war alles unfertig. Egal, wo du hingeguckt hast. Und tatsächlich haben wir dann die Wohnung komplett fertig gemacht, was ja auch ungewöhnlich ist, wenn man einzieht, dann ist meistens fehlt noch was. Und es hat sich für uns total gut angefühlt, irgendwo hinzukommen, wo er sagt, wow, es ist ja alles fertig.
Es war auch immer ein Luxus. Also
eigentlich so wie die meisten, was ja eigentlich Normalität ist. Für die meisten, die das jetzt hören, die werden wahrscheinlich so ähnlich wohnen, sage ich jetzt mal. Es ist soweit alles fertig, es funktioniert alles und wir haben uns da wahnsinnig wohl gefühlt.
Ja.
Genau, es war richtig schön.
Immer schön aufs Fahrrad rauf,
genau.
Rein in die Stadt, DM, überall, Cafés.
Freunde, meine Mutter. Genau, das war richtig schön. Aber jetzt ging es auch darum, dass wir ja relativ bald in dieses Haus einziehen. Und dadurch, dass wir gesehen haben, wie viel...
So in ein, zwei Jahren.
Ja, aber wie viel Stuff wir einfach haben. Mehrfach von A nach B geschippt. Hier gab es immer ein Problem, wo lagern wir es ein? Dann kommen wieder die Mäuse und die Ratten und... Immer in Konfrontation mit dem Zeug, was du eigentlich besitzt. Und es wurde immer mehr. Und natürlich, wenn du eine Farm kaufst, gehst du nicht ins Tiny House, sondern du musst natürlich auch, musst den Traktor kaufen, den Bagger kaufen, den Anhänger. Tausend Sachen, Geräte, die, also es wird immer mehr. Mhm. Und der Gedanke, dass wir jetzt in ein Haus einziehen und jetzt alles nochmal neu kaufen, weil wir haben ja schon die Kaffeemaschine, den Staubsauger und die Couch, das Geschirr und so, du läufst ja immer wieder los. Also unabhängig von finanziellen und allen anderen Ressourcen hatten wir da überhaupt keine Lust mehr drauf. Es hat sich furchtbar angefühlt, finde ich. Es ist ein Teil, der jetzt auch gehen darf, natürlich.
Wir sind auch so fed up mit Umziehen und irgendwelche Sachen kaufen.
Ja, oder? Aber auch nochmal ein wichtiger Aspekt. Natürlich ist jetzt finanziell auch nicht so, dass es bei mir total egal ist oder so. Also wir brauchen dann auch das Geld, auf jeden Fall.
Weil das Haus hier sehr viel teurer geworden ist als gedacht.
Ja, und genau. Aber nochmal eine wichtige Erkenntnis, ja, die mussten wir jetzt einfach am eigenen Leib erfahren. Es ist was anderes. Man hört das doch so. Viele haben so Häuser auf Mallorca oder noch eine Wohnung in Barcelona oder sowas.
Aber muss es auch mal gar nicht so fancy sein, weil viele, die hier leben, haben noch eine Wohnung in ihrem Herkunftsland.
Das weiß ich. Aber was ich damit sagen wollte.
Und vermieten die halt unter oder so.
Also für mich hängt es, klar, entweder so viel Geld, dass es egal ist und so, ja, aber, oder auch so viel Ressourcen. Aber wenn du irgendwo wirklich eintauchen willst in ein Leben, das heißt, Bodi geht hier in den Kindergarten, ist jede 5 Minuten Kindergeburtstag, es sind Aktionen, das hat uns schon immer wieder rausgerissen, wenn wir dann dort waren. Das heißt, du hast ja, Bodi ist nicht versorgt mit seinem Kindergarten, das heißt, er ist bei uns, das ist schön, er ist auch eh viel bei uns.
Wenn wir in Deutschland sind,
ja. Genau, und dann musst du ja eigentlich Gedanken machen, abends, dann kannst du nicht arbeiten und ich kann dann nicht so dann und dann dies und jenes machen. Und für Bodi ist auch gar nicht so toll, weil er seine Freunde vermisst. Können wir diese ganzen Vorteile von so einem zweiten Wohnsitz super nutzen, unabhängig jetzt von Freundschaft und Familie, ins Kino gehen, Ausstellungen, Kultur, Konzerte. Auch gar nicht so gut, weil unsere Base funktioniert nicht so gut wie hier. Ja? Das heißt, ich glaube, wenn man, je nachdem, in welcher Lebensphase man ist, bist du irgendwie ein älteres Couple oder ein junges Couple ohne Kinder, ist es und du kannst es dir leisten, ist es natürlich super toll.
Zwei Wohnsitze zu
ja.
haben.
Ich habe noch eine kleine Wohnung in Lissabon, da fahren wir ab und zu hin und sonst vermieten wir die unter. Dann ist das richtig cool. Aber mit einem Kind in dem Alter ist das gar nicht so toll, finde ich. Und es bedeutet eigentlich immer mehr Stress.
Ja, immer raus aus der Routine heißt das.
Genau. Und für den Moment fühlt es sich auch gut an, ein Ding weniger zu haben und die Tür zu schließen. Ich bin genauso oft jetzt bei meiner Mutter zum Beispiel. Und das war für uns jetzt erstmal die Erkenntnis und wir sind auch total froh, dass wir es jetzt so gemacht haben und wir haben alles, was wir fürs Haus brauchen, haben wir schon, ist jetzt in irgendwelchen Anhängern hier verteilt auf der Farm.
Wo hoffentlich keine Ratten angekommen sind.
Ja, genau, und das ist auch ein schönes Gefühl, weißt du, wir können einfach loslegen und genau, die haben wir, haben wir jetzt nicht mehr. Wie fühlt es sich dann für dich an jetzt, weil ich weiß ja, dass du noch viel mehr als ich einfach dieses urbane Leben so genießt, mit dem französischen Fahrrad durch die Stadt fahren, mit Korb vorne drauf, ins Café und so. Das ist ja so, das liebst du, ja. Du hast mir immer davon berichtet, als wir in München waren, ich liebe es, mit dem Fahrrad durch die Stadt zu fahren.
Ja.
Das finde ich natürlich auch toll, aber du genießt es nochmal mehr.
Ja, das sind für mich absolute Glücksmomente, mit dem Fahrrad durch die Stadt zu fahren, Musik zu hören, herrlich. Menschen gucken. Also ich ernähre mich auch nochmal mehr so durch dieses Menschen gucken und so Inspiration von außen bekommen, einfach von dieser Lebendigkeit, ne, des Lebens und so dieser Puls des Lebens, was hier eher so auf dem Land stattfindet. Und wenn ich halt mich nicht anstrenge und mal von dieser Farm runterkomme, dann sehe ich manchmal auch niemanden eigentlich so am Tag, keinen anderen Menschen. Halt ein paar Bienen oder so, ne? Und der Hahn kräht oder so. Aber es ist dann schon, man kann dann auch so ein bisschen einsam sein. Also, ne, wenn man sagt so, ich brauche schon manchmal dieses Lebendige der Stadt. Und deswegen, natürlich war ich auch traurig, muss ich sagen, diesen Luxus loszulassen, von diesem zweiten Wohnsitz und von der Wohnung in der Stadt, was ich schon immer sehr genossen habe, da einzutauchen und dann irgendwie auch so ein paar eben deutsche Freunde zu treffen. Und gleichzeitig bin ich sehr, sehr gut im Loslassen tatsächlich. Also ich kann gut loslassen und habe dann auch relativ schnell mich emotional getrennt und habe natürlich auch all die Vorteile, die du gerade genannt hast, jetzt nicht schon wieder Besteck kaufen gehen und schon wieder irgendwie die Töpfe kaufen und so für das neue Haus. Ja, Wahnsinn, ja. Das ganze Zeug, was man einfach hat, das ist ja Irrsinn. Und das macht natürlich alles Sinn und irgendwie auch die Energie an einen Ort zu bringen. Also das war für mich auch nochmal so richtig so, okay, das ist jetzt ein Commitment auch mit diesem Zumachen einer Tür, wirklich eine Tür zu öffnen zu, ja, wir leben jetzt in Portugal, ja, wir ziehen dieses Haus dieses Jahr noch ein, hoffentlich. Und wirklich zu sagen, das ist jetzt auch, ja, wir bringen alle Energie in einen Ort und tatsächlich fühlt es sich sehr gut an. Also ich bin ganz überrascht. Also ich habe ich schaue gar nicht mehr zurück. Also klar gibt es manchmal noch so Erinnerungen und am Anfang war es noch so ein bisschen surreal, dass wir da nie wieder hin zurückkehren können in dieses Zuhause. So, das war ja auch Bodis erstes Zimmer. Ne? Man muss sagen, wir haben im Tiny House so 25 Quadratmetern gelebt. Bodi hatte gar kein eigenes Zimmer. Dann habe ich da natürlich ein eigenes Zimmer hergestellt. Also wunderschön mit Hausbett und mit einer wunderschönen Tapete. Und ne? Also da war auch ganz viel Herzblut in dieser Wohnung von uns beiden. Und ja, und gleichzeitig schaue ich nicht mehr zurück. Also gleichzeitig habe ich das Gefühl, das hat was Gutes gemacht. Also das sind ja einfach offene Loops in deinem Kopf, auch wenn ich mich nicht so krass in der Verantwortung war, was jetzt die Organisation anging der Wohnung. Da warst du ja viel mehr involviert, als jetzt irgendwie mit Hausgeld oder weiß ich nicht, ne, kommt wieder ein Schornsteinfeger oder so. Aber trotzdem, ja, habe ich das Gefühl, dass da irgendwie ein Loop geschlossen ist und das ist gut. Weil wir haben zu viele Loops offen. Projekte.
Wir hatten ja gerade nochmal gesagt.
Also ich finde, es hat Ruhe reingebracht, sagen wir mal so.
Ja, das stimmt, auf jeden Fall.
Es hat eine Ruhe reingebracht. Ja, genau. Auch wenn du immer noch in Deutschland bist, öfter jetzt als ich. Ich bin jetzt selten in Deutschland. Mhm. Seltener, was natürlich auch blöd ist. Zum Glück gibt es WhatsApp und Sprachnachrichten mit meinen Freundinnen, aber ja.
Sag doch nochmal die 5 Dinge,
ja,
die du in München oder auch in Deutschland jetzt wirklich vermisst, die du hier in Portugal nicht haben kannst. Und vielleicht starten wir dann den zweiten Teil. Mhm. Können wir uns aber gleich noch drüber unterhalten.
Ja, recht gut.
Mit den Dingen, die du hier bekommst, die du in Deutschland nicht bekommst.
Okay, finde ich gut. Genau, weil man muss nämlich, das ist auch eine der Erkenntnisse des Auswanderns, ihr Lieben, man muss immer einen Preis zahlen. Und die Frage ist, welchen du bereit bist zu zahlen, weil irgendetwas wird immer fehlen an dem Ort, wo du bist. Ja, und genau, was fehlt sozusagen hier? Wollen wir wirklich mit Fehlen aufhören?
Nee, wir haben gerade aufgehört damit, dass wir gesagt haben, wir haben die Wohnung losgelassen.
Ja.
Und damit entsteht ja auch etwas, was du nicht mehr haben kannst, ja, jetzt in dem Moment.
Was ich vermisse, ne?
Was sind die Dinge, die du in München oder in Deutschland so jetzt am meisten vermisst,
ja,
die du hier
DM
nicht?
Also DM.
Das wusste ich, dass es kommt.
Genau, also ich bin jetzt mal richtig so, also erstmal neben Freunde und Familie, das ist ja sowieso klar. Irgendwie.
Das ist sowieso klar.
So und erst seitdem ich Mama bin und auch ein Kind habe, muss ich sagen, verstehe ich alle Leute, die sagen, ich ziehe in der Nähe meiner Eltern, verstehe ich plötzlich. Mhm. Das habe ich vorher nie so richtig verstanden, jetzt verstehe ich es. Also das habe ich auch ein bisschen unterschätzt, muss ich sagen. Aber mal davon abgesehen von Freunden und Familie, ist es für mich DM. Lieferservice. Ja, ist wirklich so. Also es gibt einfach Tage, ne? Du bist krank, du hast einfach keinen Bock zu kochen. Da wäre ich einfach so happy über einen Lieferservice. Mhm. Fahrradfahren natürlich. Mhm. Fußläufig irgendwo hingehen. Mhm. Das sind eigentlich die Haupt 4, die ich vermisse. Und ich muss sagen, vielleicht dann doch schon manchmal die Jahreszeiten. Also schon so ein schöner goldener Herbst oder so ein Schnee mit dem Schlitten fahren. Das sind schon so Sachen. Das ist meine Top 5, die ich vermisse. Und bei dir?
Ja, so dieses
deutscher Baumarkt.
Den habe ich ja irgendwann gar nicht mehr so gebraucht. Weißt du, da war das Haus fertig und so. Mhm. Klar, das war immer nur ganz lustig, da hinzufahren, weil man irgendwie ein Projekt hat, ein Wohnmobil umbauen oder so. Aber
die Deutschen in Deutschland wissen nicht, wie gut sie es mit den deutschen Baumärkten haben, ne? Das musst du denen auch nochmal sagen.
Nee, sie wissen nicht, wie gut sie es mit allen Geschäften haben.
Richtig. Das müssen wir euch mal sagen in Deutschland, wie gut ihr es habt mit euren Geschäften.
Also das haben wir aber damals schon gedacht, als wir,
ich vermisse auch die Supermärkte. Auch die.
Genau. Genau, als wir losgetingelt sind mit unserem alten Wohnmobil auf die Suche nach, wo könnte ein möglicher Ort in Europa für uns sein, sind wir erst nach Skandinavien gefahren, um um den Hunden, wir hatten ja damals noch diesen großen Pyrenäenberghund, den Sunny. Sophie war auch schon dabei, um ihnen diese Hitze zu ersparen beim Travel. Dann haben wir gesagt, nee, machen wir August, machen wir
Du machst gerade übrigens einen neuen Loop auf. Wir wollten das im Podcast zu Ende bringen.
Nee, ich schließe den jetzt gerade, weil mir, ich wusste nicht, wie weit vorne Deutschland im Thema zum Beispiel gesunde Ernährung ist. Mhm. Oder
gute Produkte.
Sich vegetarisch zu ernähren. Dann waren wir in dem hochgelobten Skandinavien, wo man irgendwie denkt, die sind so weit vorne und irgendwie, und haben es total schwer getan, in vielen Cafés einfach nur ein Käsesandwich zu bestellen, weil es gab immer Fleischprodukte zum Beispiel jetzt mal, ja. Also selbst dort, ja, und dann auch im Vergleich zu anderen, da habe ich mir noch mal ein bisschen genauer angeschaut, diese ganzen wahnsinnig guten Produkte kommen aus Deutschland. Das ist so. Die siehst du hier in den Kühlregalen, in den Bioshops, Andexer, ja. Käse und
so. Die werden alle für 3 Euro mehr hier verkauft, genau. Übrigens.
Nee, also was Deutschland zu bieten hat.
Tee kostet 7,80 Euro hier.
An Ressourcen ist ja irgendwie auch klar. Ja. Wir sind irgendwie, ja, weiß jeder über Deutschland, wie viel Potenzial da ist. Natürlich.
Made in Germany.
Ja, ja, aber auch natürlich die Art und Weise, wie man Geschäfte aufbaut, wie man Supermärkte konzipiert, wie man sich einen Lieferdienst einfallen lässt. Das kommt jetzt meistens aus Amerika, aber es ist einfach alles so gut, ja, in der Richtung. Das heißt, alle Bedürfnisse können eigentlich befriedigt werden. Vom Unverpacktladen bis hin zu, ist mir egal, ich brauche den großen Discounter. Also alles, was du willst, funktioniert da. Es gibt wahnsinnig tolle Produkte und das ist hier nicht so. Die Produkte im Baumarkt sind schlechter, viel schlechter und teurer. Die Produkte im Supermarkt genau das Gleiche. Auf allen Ebenen hast du weniger Qualität und höheren Preis. Das ist so. Da muss man einfach wissen, dass es in Deutschland einzigartig, dass die Lebensmittelpreise einfach die geringsten sind in der EU. Da kannst du nach Tschechien fahren, nach Rumänien. Es wird teurer sein. Es macht gar keinen Sinn, ja.
Also genießt euer Schlaraffenland.
Ja, genießt es. Auf jeden Fall. Es ist Schlaraffenland. Ich weiß immer, wenn wir am Flughafen ankommen, du gehst immer kurz, dann sind die Geschäfte schon zu. Wir fliegen abends, da gibt's diesen Rewe-Supermarkt.
Ja, der eh schon teurer ist normalerweise als normale Supermärkte. Und er ist immer noch günstiger als hier in Portugal.
Und das entspannt dich immer so, weil du so happy bist.
Es gibt so schöne Produkte.
Ja, das ist herrlich. Genau, das ist auf jeden Fall das Luxus, vermissen das wir. Zu haben.
Das vermisst du auch. Baumärkte, ja, Supermärkte. Ja. Was war weiter noch?
Ja, klar vermisse ich die Jahreszeiten. Ich vermisse nicht die Jahreszeiten, die, also klar, also so alles kommt mit beiden Seiten. Der goldene Herbst ist schön, aber 6 Wochen Nebel und Regen und so halt nicht so.
Nee, nicht 6 Wochen. 3 Monate.
Nee, weiß man nicht. Je nachdem, wenn in Berlin lebst, vielleicht ja, in München nicht.
In Hamburg auch.
In München nicht.
Nee.
Genau. Also klar, das vermisse ich auf jeden Fall. Auch die Jahreszeiten zu spüren, auch wirklich rauszugehen, eine dicke Jacke anzuziehen. Natürlich die Berge. Ja, richtige Berge.
Vermisst du schon.
Vernünftige Berge. Das ist schon einfach herrlich. Muss man
du vermisst
sagen.
Auch deine Freunde sehr, ne?
Freunde und Familie haben ja gesagt, ist eh klar. Ja. Ich war jetzt gerade auf dem Skitourenwochenende, was wir jedes Jahr machen, mit meinen Freunden. Das hat sich super angefühlt. Es war richtig schön, ja. Da, genau, das vermisse ich natürlich.
Punkt Nummer 4.
Alles, dass es so geordnet ist.
Ah.
Da kommt der Spießer raus in mir.
Ach, bei mir auch.
Nee, wenn du das hier mal miterlebst, diese Bürokratie, es ist alles kompliziert und es funktioniert nichts und sowas. Also, das ist in Deutschland.
Herrlich.
Herrlich, genau.
Da gehst du aufs Amt.
Das musst du hinter dir lassen. Ja. Da gehe ich nach Garmisch, melde mich dort und es dauert 3 Minuten, die sind total nett und du kriegst noch einen Stoffbeutel mit Willkommen. Und
kannst du mir den mal zeigen?
Ja, den gab es im Berg auch.
Ja, stimmt.
Die haben auch einen sehr schönen Beutel. Es ist halt alles total toll organisiert. Jetzt reden wir nicht über die Prozesse dahinter, weiß jeder, dass wir Digitalisierung nicht gut sind. Aber das ist ein schönes Gefühl, dass du das Gefühl hast,
die
Dinge klappen.
Ja, es funktioniert. Ja. Die Rollwegen am Flughafen funktionieren.
Den Punkt Nummer 5. Also hier sind wir haben ja gerade schon gesagt, wir schütteln die Kugel durch, Abenteuer, viel Neues lernen. Manchmal vermisse ich aber auch vielleicht dieses ruhigere, routiniertere Leben.
Komfortabel.
Ja, aber da bin ich mir nicht so sicher, ob das jetzt so wie wichtig ist. Aber das spüre ich schon manchmal, dass ich mir denke, oh Mann, hey, das ist
einfach
so
einen kleinen Vorgarten haben, oder?
Nee, aber das schafft auch Raum für vieles andere.
Ja, eben. Ja, das wäre herrlich. Einfach nur einen kleinen Vorgarten.
Wir hatten gar nicht so einen kleinen Vorgarten. Nee. Wir hatten eigentlich einen ziemlich großen Garten.
Ja, da so die auch richtig ausgetobt.
Geht, aber im Vergleich zu dem, was ich jetzt habe.
Ja.
Genau. Das heißt jetzt nicht, dass das, was wir hier haben, nicht gut ist. Ich sage nur, wir wissen.
Wir starten hier jetzt gleich rein mit dem, was man hier haben kann.
Und man kann sagen, noch
und was
als Abschluss,
man in Deutschland nicht haben kann.
Was super ist. Wenn man kann sich alles ausdenken in seinem Kopf und man kann Pläne machen und in der Ratio sein und man kann es auch versuchen zu fühlen. Aber solange du es nicht gemacht hast, solange du den Schritt nicht gegangen bist, solange du wirklich nicht auch mal, wie soll ich sagen, also dich durchgekämpft hast, auch vielleicht durch Situationen, die du vorher nicht hattest, weißt du halt erstmal nicht, wie wichtig waren die Dinge, die ich vorher hatte. Ich finde, das ordnet sich neu. Mhm. Ja, angefangen von Freunden über den Joghurt aus dem Supermarkt und so weiter. Also also die Wertschätzung für die unterschiedlichen Dinge im Leben, die kriegen irgendwie, wie soll ich sagen, einfach ein neues Gewicht. Und dann liegt es an einem selber, rückzuprojizieren, wo man sagt, oh Mist, ja, das war ja so toll.
Die Rückprojektion, die.
Ja, die auch gefährlich ist, glaube ich. Mhm. Ja,
damals
die Dinge,
war alles schön.
Richtig. Und dann, oh, wir gehen wieder und so machen ja auch viele. Die meisten kommen und gehen nach 10, 11 Monaten, habe ich mir sagen lassen, von den Locals. Und dann mit sich einzuchecken, hoffentlich genug Zeit zu haben, um dann irgendwann eine gute Entscheidung für sich zu treffen, zu sagen, okay, ich kenne die Downsides und ich kenne die Upsides und ich entscheide mich, wenn ich alles berücksichtige, und das ist ja total viel, da können wir gleich nochmal drauf zurückkommen, ich entscheide mich zumindest jetzt mal für diesen Weg. Nicht bis zum Ende meines Lebens, aber vielleicht für die nächsten 3 bis 5 Jahre.
Okay, gut, machen wir jetzt mal einen Punkt. Danke fürs Gespräch. danke fürs Zuhören, ihr Lieben. Und es geht gleich schon weiter, also mit Teil 2. Ja, also bleibt dran. Schön, dass ihr dabei wart. Und schickt uns gerne Feedback auf diese erste Folge. Ich freue mich immer, von euch zu lesen. Und ihr könnt gerne Marcel mal schreiben, warum es jetzt gar nicht so langweilig war. Also ich fand es nicht so langweilig. Du?
Also es ist immer schön, wenn wir uns unterhalten. Mhm. Ich sehe es eher einfach eine Unterhaltung zwischen uns beiden. Und wenn die irgendjemand ganz unterhaltsam findet, dann freue ich mich darüber.
Genau, also wir freuen uns, wenn ihr unterhaltsam fandet und vielleicht auch inspirierend. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bist du eigentlich schon Teil meiner Community? Falls nicht, dann lohnt es sich, dich jetzt in meinen monatlichen Newsletter einzutragen. Da bekommst du ganz versprochen keinen nervigen Spam von mir, sondern nur einen hochwertigen Newsletter einmal im Monat mit einer persönlichen Love Note von mir, mit kostenlosen Yoga- und Meditationsvideos. Du wirst über die neuesten Podcast-Folgen informiert und erfährst als einer oder eine der ersten von meinen anstehenden Yoga-Trainings, Retreats oder Workshops. Es lohnt sich also. Du kannst dich eintragen unter wanderbadfall.com. Du findest den Link auch nochmal hier in den Shownotes. Ich freue mich auf dich.